Gerade weil Wunderheilungen ja hoch umstritten sind in einer Welt oder in einer Gesellschaft, die tendenziell eher säkular solche Themen behandelt, ist das natürlich ein Aufreger.
Auf einen Kaffee mit. Wissenschaftsthemen frisch aufgebrüht.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf einen Kaffee mit, dem Wissenschaftspodcast der Uni Leipzig. Mein Name ist Vince Rauchhaus, ich studiere Soziologie und spreche in diesem Podcast mit WissenschaftlerInnen der Uni Leipzig über ihre Forschungsthemen. Bald soll der erste Millennial heilig gesprochen werden. Der 15-jährige Italiener Carlo Acutis ist 2006 an Leukämie gestorben. Er war fromm katholisch und soll nach seinem Tod zwei Wunderheilungen vollbracht haben. Die Nachricht ging um Pfingsten herum ganz schön durch die Presse, denn sie klingt ja ziemlich ungewöhnlich. Wunderheilungen im 21. Jahrhundert, ist das noch ein Ding? Diese Frage kann Bernadette Bigalke vielleicht beantworten. Das Thema Wunderheilungen ist nämlich eines ihrer Fachgebiete. Sie ist Juniorprofessorin für Religionswissenschaft an der Uni Leipzig und heilt zwar selbst keine Kranken, erforscht dafür aber unter anderem, warum Menschen an Wunderheilung glauben. Außerdem beschäftigt sie sich mit Themen wie Fasten oder Esoterik. Ein weites Feld und für viele wahrscheinlich weit weg vom Alltag. Wir tauchen da heute aber gemeinsam ein. Sie nimmt uns hoffentlich an die Hand. Hallo Frau Bigalke.
Guten Morgen.
Frau Bigalke, wie trinken Sie Ihren Kaffee am liebsten?
Gerne mit Milch und Zucker. Und wenn es keine Milch gibt, dann trinke ich auch keinen Kaffee. Also es ist ein Muss.
Okay, also schwarzer Kaffee geht nicht.
Ausgeschlossen.
Alles klar. Wir fangen mit der Schnellfragerunde an, wie immer. Da dürfen Sie gerne einfach ganz schnell, ganz intuitiv antworten, was Ihnen in den Kopf kommt. Wunderheilung oder Schulmedizin?
Schulmedizin.
Horoskop lesen oder überblättern?
Überblättern.
Geschichte oder Gegenwart?
Geschichte.
Texte lesen oder Texte schreiben?
50-50.
Da haben Sie jetzt gezögert. Forschen oder lehren?
50-50.
Okay, da können Sie sich nicht entscheiden, aber ist auch gut. Ist beides Teil
Ihres Beides Top. Wichtig und das eine nicht ohne das andere.
Sie dürfen jetzt ein bisschen ausführlicher antworten. Frau Bigalke, was können Sie sagen, wie verbreitet ist der Glaube an Wunderheilung eigentlich noch heutzutage?
Das kommt ein bisschen drauf an, um welche religiöse Gruppe oder welches Milieu es sich handelt. Man kann auch dem Katholizismus zum Beispiel, weil Sie das jetzt als Eingangsepisode erzählt haben, kann man dem auch nicht nachsagen, dass 90% der Katholiken an Wunder und an Wunderheilungen glauben. Aber es gibt natürlich diese Milieus im Katholizismus. Und auch dort ist es nicht alltäglich, aber wenn sie eintreffen, gibt es Leute, die daran glauben, weil die Idee ja ist, Gott wirkt immer noch in dieser Welt, unter anderem, indem er spontan Menschen heilt oder indem die Heiligen, die ja auch verehrt werden, ohne dass sie göttlich im eigentlichen Sinne sind oder diesen Status als so Zwischenwesen oder so Zwischenvermittler bekommen, dass die das auch können oder dass die Menschen, die sich an sie wenden, über Gott vermittelt, dann Heilung erfahren. Es gibt Menschen oder Katholiken, die das glauben, ja.
Aber verstehe ich das richtig, dass es eher die Ausnahme ist oder wie verbreitet ist das?
Das ist relativ. Wenn wir jetzt über Deutschland sprechen, dann würde ich sagen, dass es viele deutsche Katholikinnen gibt, die das sicherlich glauben, vielleicht auch nicht zu 100%, aber vielleicht die Möglichkeit nicht ausschließen. Es gibt aber auch global, der Katholizismus ist eine Religion, die überall auf der Welt verbreitet ist. Es gibt global religiöse Milieus, in denen das ganz fest als Option sozusagen oder als Möglichkeit im Alltag eingebunden ist. Ohne sagen zu wollen, dass deutsche Katholiken jetzt immer nüchterner oder rationaler sind. Es gibt auch hier Menschen, die das glauben, aber sicherlich gehört es nicht mit zum Alltagsrepertoire oder das passiert auch nicht ständig oder man redet da auch nicht ständig drüber. Natürlich, wenn jetzt Menschen sagen, ich besuche diesen Wallfahrtsort, da hängen ganz viele Krücken an der Wand, die zeugen davon, dass Menschen hier möglicherweise von ihren Lähmungen geheilt wurden und sind da ganz begeistert, dann reden Menschen darüber. Aber im katholischen Alltag spielen Wunderheilungen jetzt nicht eine große Rolle.
Aber mit anderen Worten, es ist noch ein Ding, beziehungsweise es kommt drauf an. An manchen Orten ist es noch ein Ding.
Ja, natürlich. Also vielleicht ein anderes Beispiel. Es gibt nach wie vor große Marienwallfahrtsorte. Das wäre jetzt so ein Klassiker, zum Beispiel Lourdes in Frankreich, wo Menschen hinpilgern, ganz bewusst Menschen mit Lähmungen zum Beispiel hinpilgern, in der Hoffnung, dass sie dort eine spontane Heilung erfahren, weil da gibt es auch so Heilbäder, so ein Wasser, das aus der Erde kommt und das in so einem Heilbad integriert ist. Und dann lassen die sich dort waschen, in der Hoffnung, geheilt zu werden, weil eben dort schon andere Menschen angeblich geheilt wurden, weil es diese Wunderdiskurse gibt, so würden wir das als ReligionswissenschaftlerInnen sagen. Und sie hoffen, dass es ihnen auch widerfährt.
Aber das ist nicht nur eine Sache des Katholizismus, oder? Das gibt es auch in anderen Religionen?
Ja, es gibt auch in anderen Religionen Wunderdiskurse. Vielleicht noch ein Beispiel aus dem Christentum in den Pfingstkirchen, die eher zum protestantischen Spektrum gehören, ist es auch üblich, dass es spontan Heilung gibt von Krankheiten. Und die passieren dann zum Beispiel in den Gottesdiensten. Da ist aber das vermittelnde Zwischenwesen oder das vermittelnde Wesen wird dem Heiligen Geist zugeschrieben, der dort eine große Rolle spielt und über dessen Wirken sind auch spontane Heilungen möglich, sagen Pfingstler.
Aber ja, eigentlich das Gleiche, nur ein bisschen anders geframed.
Genau, dass es auch Wunderheilungen sind, die Heilung von Krankheiten, das ist nicht untypisch. Das hat was mit der Geschichte des Christentums zu tun, weil Jesus ja auch solche Wunderheilungen zugeschrieben wird. Das gehört also zum Repertoire, das ist in der Bibel hinterlegt. Und deswegen liegt es nahe, dass wenn Gott in dieser Welt wirkt, dann durch solche Dinge. Das hat so ein bisschen so eine Fahrtabhängigkeit, wenn man will, die auf diese Geschichten zurückgeht.
Aber es ist trotzdem auch nicht nur ein Ding im Christentum, oder? Sondern auch in völlig anderen Religionen, oder?
Ja, ich bin keine Expertin für den Islam. Ich weiß aber, dass es islamische Traditionen gibt, in denen man auch zu bestimmten besonders religiös Begabten, zu religiösen Virtuosen, die tot und gestorben sind, die dort begraben sind, dass man zu den Gräbern pilgert und dass manche Menschen dort Heilung erfahren. Heilung ist ja relativ. Das wäre der Superlativ, die Spontanheilung zum Beispiel von einer Lähmung sein. Aber Heilung kann auch sein, dass man dorthin geht, weil man einen Kinderwunsch hat und Probleme mit der Fruchtbarkeit hat. Oder dass man auch Heilung sucht in einem seelischen oder spirituellen Sinne und dort Trost erfährt. Also dieser Heilungsbegriff hat ja ein großes Spektrum, was Menschen zum Beispiel an so Pilgerorten suchen, im Islam, im Christentum, wahrscheinlich auch. Ich vermute auch, dass das im Hinduismus solche Traditionen gibt.
Sie erforschen ja derzeit, was Gläubige machen oder wie sie damit umgehen, wenn so eine Heilung ausbleibt. Können Sie dazu schon was sagen? Wie gehen Gläubige damit um?
Die Heilung oder diese Heilungsdiskurse, die im Christentum existieren, da bleibe ich jetzt mal bei, weil da kenne ich mich besser mit aus, die sagen ja nicht, wenn du kommst, dann ist dir das versprochen. Ne? Jeder, der kommt, kriegt diese Heilung, sondern das ist eine Option, eine Möglichkeit und das ist schon mal so die erste Hürde. Mit welcher Erwartung gehe ich eigentlich daran? Es ist ja nicht, dass 10 von 10 geheilt werden, sondern dass sozusagen das manchmal eintrifft und meistens nicht eintrifft. Und das ist schon so das, worauf sich Menschen einstellen. Das andere ist, dass wir ja, wenn es um so spontane Heilung geht, einen Heilungsbegriff oder auch Menschen einen Heilungsbegriff ansetzen, der sehr spezifisch ist. Es gibt auch andere Heilungsverständnisse, die sagen, ja, mit Gottes Hilfe werde ich geheilt, aber das ist ein langer Prozess. Ja, das ist wie ein Heilen, wenn man so will, in einem Sanatorium. Oder es dauert ein ganzes Leben. Und da geht es auch nicht immer um Lähmungen oder ich sage jetzt mal körperliche Dinge, sondern da kann es auch um psychosomatische Dinge gehen. Weil ganz häufig, wenn es um chronische Krankheiten geht, sind ja auch psychosomatische Probleme damit verbunden. Und dass es da Menschen gibt, die sagen, ja, ich heile, aber es dauert eine Weile. Und das haben wir als Team in dem Forschungsprojekt, was wir dazu gemacht haben, festgestellt, dass die Vorstellungen von Heilung nicht notwendigerweise auf Spontanheilung hinauslaufen, sondern dass es auch ganz andere Verständnisse gibt, das vielleicht dazu im Sinne von trifft das ein oder trifft es nicht ein. Wir waren damit konfrontiert, dass es ganz unterschiedliche Heilungsnarrative gibt, die man da im Feld, im sogenannten Feld vorfindet.
Das heißt, man ist sowieso im Glauben schon relativ flexibel und kann deswegen wahrscheinlich auch mit dem flexiblen Umgang dieser Wunderheilung umgehen irgendwie.
Ja, wir haben das Erwartungsmanagement genannt. Ja, die Menschen haben ein Repertoire in dem christlichen Milieu, in dem sie agieren oder in der Konfession, in der sie sozialisiert sind, und auf das Repertoire greifen sie zurück und das fängt das sozusagen ab.
Wie haben Sie diese Frage erforscht?
Die Kolleginnen sind hauptsächlich soziologisch und ethnologisch vorgegangen. Das heißt, sie haben entweder Interviews geführt oder an Gottesdiensten teilgenommen, mit den Menschen gesprochen. Ein Kollege ist nach Lourdes auf eine Wallfahrt gefahren und hat auf dem Weg Christin begleitet, hat sie dort weiter begleitet, während sie an diesem Pilgerort unterwegs waren, hat mit denen auf Bänken gesessen, hat mit denen gewartet in einer Schlange, wo es um das Baden in den Thermalbädern ging, und hat sich mit denen unterhalten. Das waren viele Alltagsgespräche, wo diese Themen natürlich vor Ort total virulent sind, die sonst im Alltag hier in Deutschland nicht so thematisiert werden, und hat diese Daten gesammelt in Gesprächen mit den Gläubigen, die dorthin reisen.
Ich stelle mir das schwierig vor, mit Leuten darüber zu reden, weil es ja vielleicht auch irgendwo ein schambesetztes Thema ist, wenn praktisch die eigene Religion einen nicht geheilt hat.
Ich würde sagen, ja und nein. Die Menschen, die dorthin fahren, die wollen ja nicht alle eine Sofort- und Spontanheilung. Die sind auch nicht alle krank. Viele reisen dorthin, weil sie sagen, ich mache dort eine spirituelle Erfahrung möglicherweise. Oder mein Rheuma ist nicht weg, aber das Rheuma ist weniger geworden, während ich dort war. Und das hat möglicherweise ganz verschiedene Gründe, warum das so ist, ohne dass man sofort die Karte zieht und sagt, ah, ein Wunder ist passiert. Und was er mir erzählt hat, war, dass das viele Folgegespräche waren. Manche auf Direktfragen hat er manchmal formalere Antworten gekriegt, als wenn er dann auf einer Tankstelle in der Pinkelpause stand, auf dem Rückweg, und dann doch nochmal kleine Wundergeschichten ausgepackt wurden, in einem Zwiegespräch, wo kein Dritter mithört. Ja, also wenn man einmal das Vertrauen gewonnen hat als Forschender, dann kann es sein, dass es solche nebenbei Zwiegespräche sind, wo dann aber die eigentlichen Dinge ausgepackt werden.
Ja, manchmal muss man wahrscheinlich so um die Ecke kommen irgendwie als Forscherin.
Ja, und manchmal kann man das auch nicht planen. Dann öffnet sich eine Person und erzählt das dann, ohne dass man jetzt seinen Fragenkatalog in der Hosentasche hat.
Das ist wahrscheinlich auch ja die Schönheit der qualitativen Forschung.
Genau.
Würden Sie sagen, ich meinte ja schon, dass es vielleicht so ein bisschen schambesetzt ist, irgendwie darüber zu reden. Ist das vielleicht auch für eine Religion teilweise umstritten irgendwie? Also dass zum Beispiel der Katholizismus eher vorsichtig ist, damit irgendwie Wunderheilungen zu propagandieren, aus Angst, dass es eben dem Ansehen der eigenen Religion schadet?
Ja, die Kirche ist da sehr vorsichtig. Um jetzt mal bei diesem Pilgerort zu bleiben, wenn man dort hinfährt, gibt es ein eigenes Büro, das Büro Medical. Das heißt, sollte jemand das Gefühl haben, er ist spontan geheilt worden, geht er dorthin. Dann sind dort Ärzte, die nehmen diese Behauptung auf, die untersuchen die Person, und dann dauert es viele, viele Jahre mit festen Regeln. Diese Heilung muss spontan sein, sie darf nicht wieder umkehrbar sein, sie muss dauerhaft sein und so weiter. Um Dauerhaftigkeit zu überprüfen, müssen viele Jahre ins Land gehen, zum Beispiel die Heilung von Krebs oder so. Und dann werden viele, viele Akten angelegt, Röntgenbilder gesammelt, weitere ärztliche Gutachten eingeholt. Und erst wenn das über viele Jahre positiv verlaufen ist, ist die Kirche als Organisation bereit zu sagen, wir haben keine naturwissenschaftliche Erklärung dafür. Also im Umkehrschluss schließen wir daraus, diese Spontanheilung könnte ein Wunder sein. Und dann kommt das auf eine Liste derjenigen, die dort geheilt wurden. Das sind nicht viele. Ich glaube, an dem Pilgerort sind es 75 oder 76 Personen seit 120 Jahren. Mhm. Also es ist nicht unendlich viel. Man weiß aber aus Forschung, dass manche geheilte Patienten diesen Prozess abbrechen, weil ihnen das zu aufwendig ist. Weil sie sagen, wunderschön und gut, ich bin ja jetzt geheilt, aber jetzt hier mich noch jahrelang Unterlagen einreichen und so weiter, das ist mir eigentlich zu viel. Oder die scheuen das Rampenlicht, weil es ja schon mit einer gewissen Medienöffentlichkeit verbunden ist. Ja, nicht nur bei den Heiligen, was Sie vorhin erzählt haben, ne, dass das sozusagen ein Medienereignis ist, sondern bei diesen ganz normalen Leuten, die Heilung erfahren haben aus ihrer Sicht, die scheuen auch diese Medienöffentlichkeit. Aufmerksamkeit, die dann automatisch kommt.
Ja, ein sehr bürokratischer Zugang zu Wundern.
Auf jeden Fall. Die Kirche ist eine, in vielerlei Hinsicht eine hochbürokratische Organisation.
Das fand ich auch ganz witzig bei dem Fall, von dem ich vorhin gesprochen hatte, mit Carlo Acutis, der heilig gesprochen wurde. Der hat offenbar auch so Regeln erfüllt, irgendwie, dass man ab 2 Wunderheilungen kann man dann heilig gesprochen werden.
Genau, das ist auch so eine innere Regelung. Es gibt die erste Stufe in der Kirche, die heißt Seligsprechung ab einem Wunder, und für eine Heiligsprechung braucht es 2 Wunder. Und auch das dauert normalerweise sehr, sehr lang. Also es gibt natürlich Druck von unten, Leute, die Interesse haben, dass ihr Verwandter oder ihr Dorf- oder Stadtbewohner nun endlich heilig gesprochen wird. Aber es sind da feste Verfahren zu erfüllen, die sind hunderte Jahre alt und werden dann mit der entsprechenden bürokratischen Geschwindigkeit vollzogen.
Gibt es eigentlich manchmal auch Konflikte zwischen AnhängerInnen, zum Beispiel dieses Wunderheilungsglauben, und der modernen Gesellschaft? Also wenn ich mir jetzt so vorstelle, jemand geht irgendwie zum Beispiel in einem Sabbatical oder so an einen französischen Wallfahrtsort pilgern und erzählt dann Leuten danach auf der Arbeit davon, kommt es da manchmal zu Irritationen?
Es kommt ein bisschen drauf an. Wir sind ja hier in Ostdeutschland. Wenn Sie selber sozusagen in einem Umfeld sind, das nicht katholisch ist, oder selbst wenn es katholisch ist, einem Katholizismus anhängt, wo das Wunder nicht im Mittelpunkt steht, dann werden Sie damit Befremden auslösen. Dann würde auch möglicherweise ein befreundeter Katholik im Innern denken, was ist denn das für ein Spinner? Ja? Wenn Sie in einem säkularen Umfeld sind, dann umso mehr. Wenn Sie allerdings in einem Umfeld sind, wo diese Möglichkeit nach wie vor auch von anderen geteilt wird, dann kann es sein, dass Sie Zuspruch erfahren. Es kommt ganz auf Ihr soziales Umfeld an. Im Normalfall, wenn diese Wunderbehauptung mit Ihrer Spontanität und mit Ihrem "Ich bin total geheilt" und nicht "Es geht mir besser nach diesem Besuch", wird es Befremden auslösen, auf jeden Fall.
Ja, das ist wahrscheinlich auch, wie Sie jetzt gerade angedeutet haben, abgestuft danach, wie drastisch das Wunder ausfällt. Also.
Ja, oder was Ihr Gegenüber zu diesem Thema denkt. Hält er das für möglich? Hält er das für unmöglich? Es ist ja auch möglich, das anders zu rationalisieren, weil es gibt ja auch, ohne dass man jetzt das Wundernarrativ darum spinnt, spontan Heilungen, die nicht notwendigerweise als Wunder gerahmt werden. Man könnte ja auch versuchen, das in einem medizinischen Kontext zu rahmen. Ich wüsste jetzt nicht, wie der aussieht, ja. Aber auch Mediziner machen Erfahrungen in Heilungskontexten, wo sie sich Dinge nicht erklären können und dann Ad-hoc-Erklärungen für sich finden. Und das muss nicht das Wunder sein. Es können auch andere Dinge sein. Und genauso ist es mit anderen Menschen, die nicht Ärzte sind. Solche Erfahrungen werden rationalisiert auf eine oder andere Art und Weise.
Ja, das habe ich bei mir selbst auch schon beobachtet, dass ich bei den ganzen Wundern, die Sie jetzt als Beispiele genannt haben, irgendwie schon, dass bei mir dann auch rattert, was könnte irgendwie eine medizinische Erklärung dafür sein. Das ist vielleicht auch so ein Konflikt, der dann entsteht.
Genau, und das ist das Spannende, was wir als ReligionswissenschaftlerInnen untersuchen. Wie rahmen Leute das? Wie handeln Leute miteinander aus, um was es sich da gerade handelt? Was ist das für eine Erfahrung? Und rahme ich das medizinisch? Rahme ich das als Wunder? Dritte oder vierte Varianten sind ja auch möglich. Und das ist etwas, was wir untersuchen. Das finden wir spannend, weil Sie jetzt auch sagen, Moderne, gerade weil Wunderheilungen ja hoch umstritten sind. in einer Welt oder in einer Gesellschaft, wenn wir es jetzt auf Deutschland beziehen, die tendenziell eher säkular solche Themen behandelt, ist das natürlich ein Aufreger und führt auch dazu, dass Menschen lächerlich gemacht werden oder dass das mit Katholizismuskritik verbunden ist im Sinne von, ja, ja, da sieht man es mal wieder, die Katholiken, die können halt nicht anders. Ne? Also das, da zieht man dann schnell alle Register auch von Religionskritik, wo man sagt, moderne Religion sollte eigentlich Wundernarrative nicht haben. Auch das ist spannend zu untersuchen, wie Religionen in der Moderne sein sollen aus Sicht von nicht-religiösen Menschen. Welche Erwartungen werden daran gestellt? Wie privat soll das sein? Wie öffentlich soll das sein? Wie religiös soll das sein? Sollen die mehr so wie zivilreligiöse Akteure auftreten? Wohlfahrt ist gut, aber wenn die dann Gott und Jesus in den Mund nehmen, das bitte lieber privat. Ne? Also was erwartet man auch in einer Öffentlichkeit von religiösen Gemeinschaften und wo sind die Grenzen dessen, was als okay empfunden wird? Und Wundernarrative sind natürlich was, weil es außeralltäglich ist, wo diese Grenzen dann immer wieder neu verhandelt werden.
Wir haben auf Instagram tatsächlich eine Umfrage gemacht und da haben erstaunlich viele unserer FollowerInnen angegeben, dass sie zumindest teilweise an Wunder glauben. Etwa 40% haben gesagt, dass sie an Glücksbringer glauben und 16% haben gesagt, dass sie manchmal beten. Würden Sie sagen, ist unsere Gesellschaft vielleicht doch spiritueller, als wir oft glauben?
Das ist sicherlich so, weil unsere Annahmen darüber, wie säkular oder spirituell die Gesellschaft als Ganzes ist, ist ja immer eine Ad-hoc-Aussage, die meistens nichts mit statistischen Erhebungen zu tun hat. Und natürlich gibt es Umfragen, die stattfinden von Umfrageinstituten. Der Klassiker ist das Horoskop oder der Glücksbringer. Und dann stellt man fest, egal ob diese Menschen jetzt einer Religionsgemeinschaft angehören oder nicht, antworten sie manchmal positiv und dann entsteht so eine Irritation. Ja, was denn nun? Das eine oder das andere? Meistens stellt man dann fest, Menschen im Alltag sind eine Mischung und je nach Situation agieren sie so oder so. Und dann ist es auch nicht mehr so verwirrend, dass man ein harter Anhänger der Schulmedizin sein kann und trotzdem seinen Glücksbringer total wichtig findet. Das ist ja nur irritierend, wenn man davon ausgeht, ein Mensch muss total kohärent sein, entweder das eine oder das andere. Aber das wird unserem Handeln im Alltag nicht gerecht. Das ist ja auch das, was Soziologen untersuchen, ne? Wie wir in Alltagssituationen handeln und wie wir aushandeln, was wir jetzt für richtig halten oder was jetzt gerade der Fall ist in dieser Situation oder was mir hilft in dieser Situation. Oder wie ich das jetzt korrekt rahme. Und das ist bei religiösen Menschen nicht anders als bei Menschen, die sich als säkular bezeichnen.
Ja, übrigens auch, dazu gibt es viel soziologische Forschung, dass eben Einstellungen kein besonders guter Prädiktor für Verhalten sind. Also das passt eigentlich ganz gut zusammen. Da kann ich jetzt auch mal mit meinem Uniwissen glänzen. würden Sie sagen, ist Spiritualität eigentlich immer da? Oder gibt es Zeiten, in denen Menschen sich ihnen stärker oder weniger stark zuwenden?
Als Religionswissenschaftlerin muss ich jetzt erstmal zurückfragen, was ist Spiritualität? Ne? Was ist Religiosität? Was ist Religion? Das sind so Begriffe, die sind relativ schwammig und viele Menschen definieren das auf eine ganz bestimmte Art. Und ja, ich würde sagen, sicherlich könnte man, wenn man jetzt unendlich viele Menschen hat, die Daten erheben und die Ressourcen dafür hätte, sicherlich festmachen, dass es Konjunkturen gibt für bestimmte Praktiken, für bestimmte Vorstellungen. Aber wenn wir jetzt mal bei diesen Fragen bleiben, glauben Menschen an Glücksbringer oder an Déjà-vus oder an Wahrträume oder an spirituelle Erfahrungen in einem Urlaubskontext, zum Beispiel eine Reiki-Behandlung, die hat irgendwie funktioniert. Wie gehe ich jetzt im Alltag damit um, das zu rahmen? Ich glaube, viele haben das. Manche packen das in eine Schublade und denken nie wieder dran. Manche beschäftigt das dann über Jahre und sie handeln danach. Sie wenden sich dem noch tiefer zu und so weiter. Also wie Menschen auf solche Erfahrungen reagieren, ist unterschiedlich. Und auch diese Vorstellungen sind relativ konsistent. über die Jahrzehnte, unabhängig davon, wie säkular eine Gesellschaft sich selbst sieht oder wie man sich selbst sieht.
Welche Vorstellungen sind konsistent? Also sowas wie Wahrträume oder?
Die Erfahrungen von Wahrträumen werden konsistent weiter erzählt, wenn man das abfragt, wenn Soziologen das abfragen. Oder das Auseinandersetzen mit Horoskopen oder das, was wir schon hatten, Amulette und Glücksbringer. Da ist ja nicht notwendigerweise eine große Theorie dahinter im Sinne von, wenn man jetzt fragt, na und dein Glücksbringer, wie wirkt das denn? Ja, wenn man Leute ad hoc fragt, dann kriegt man eine ad hoc Antwort, was aber nicht notwendigerweise heißt, dass das fest zu deren Weltanschauung gehört, sondern man möchte jemandem eine Antwort geben, weil man gefragt wurde und dann kommt man mit was um die Ecke, weil man sich im Alltag ja keine Gedanken drüber macht, warum und wie dieser Glücksbringer funktioniert. Für einen selbst ist das ja evident. Die Funktionsweise, darüber macht man sich ja nicht notwendigerweise Gedanken. Und dann kommt aber in einer Interviewsituation, zum Beispiel bei einer Umfrage oder so, so ein Prozess in Gang und dann soll man eine Antwort geben und dann kommt alles Mögliche bei raus. Das ist dann überraschend oder weniger überraschend.
Ich habe auch den Eindruck, dass so Spiritualität, Esoterik sind große Begriffe, irgendwie können wir schwer umreißen, aber dass das gerade nochmal auch so einen Boom erlebt, auch bei jungen Menschen, also so das ganze Ding mit Astrologie, Yoga, Homöopathie. Haben Sie diesen Eindruck auch, wenn Sie das so bestätigen?
Da habe ich nicht die Daten, wie das gesamtgesellschaftlich ist. Aber man kann schon sagen, dass es mit Erfindung der Homöopathie oder mit der Verbreitung von Yoga-Praktiken und anderen als ja im weitesten Sinne aus Asien stammenden Praktiken, dass es da spätestens seit den 80er Jahren zu einem Boom kommt und dass jede neue Generation sich das auf eine spezifische Art aneignet. Ja, bei Yoga würden wir jetzt sagen, das ist so verbreitet, das finden wir in der Volkshochschule. Wir finden das aber auch als Online-Kurs mit InfluencerInnen, die eigene Social-Media-Kanäle haben und das bewerben. Das heißt, das ist so ausdifferenziert mittlerweile, dass jede neue Generation mittlerweile seit den 80ern ihr eigenes Yoga sich aneignet. Und dass das in Deutschland mittlerweile ja auch eine Geschichte hat. Ja, und dass es global verbreitet ist, in verschiedene Schulen aufgeteilt, die eigene Brands haben. Es ist auch vermarktlicht. Das ist ein Markt von Yoga-Angeboten. Und das ist spannend zu erforschen. Und das hat, würde ich sagen, wenn wir das von Deutschland aus betrachten oder in Deutschland betrachten, spätestens in den 80ern Fahrt aufgenommen. Was nicht heißt, dass es das als Praxis vereinzelt nicht schon vorher gab, aber dieser Boom, wenn wir das so sagen, der kam erst Ende des 20. Jahrhunderts.
Ja, wie neu sind denn diese ganzen Lehren eigentlich? Jetzt nicht nur Yoga, sondern so alles, was man irgendwie unter das große Feld Esoterik legen würde. Wie neu ist das tatsächlich?
Das ist nicht neu. Ich bin ja Historikerin. Ich habe mich in meiner Doktorarbeit mit Esoterikdiskursen beschäftigt vor 100 Jahren in Leipzig. Es hat mich total überrascht, was es da alles schon gab. Und mein Thema war sowohl esoterische Ideen und Praktiken, aber auch in Kombination mit dem, was man als Lebensreform bezeichnet hat, also mit Vegetariern, mit Naturheilkundlern. Und da war Leipzig wirklich eine Hochburg mit einer echt bunten Szene. Und deswegen sage ich auch immer den Studierenden, wenn wir über diese Themen diskutieren, das hat mittlerweile eine lange Geschichte, auch in Deutschland, bis hin dazu, dass es damals schon Vereine gab. Ja, also das waren nicht irgendwie Einzelpersonen, die das in ihrem Privatleben gemacht haben, sondern die haben sich organisiert, um das gemeinsam zu praktizieren. Und manchmal eben auch nicht nur zu praktizieren, sondern auch vieles war auch, ich sag das immer, das war Lesearbeit. Ja, also man hat gemeinsam Texte gelesen aus dem Buddhismus, aus dem Hinduismus, aus mystischen Traditionen, hat da bestimmte Dinge herausgenommen und hat versucht, Alternativen zum, ja hier in dem Sinne zum Luthertum zu entwerfen. Alternative Form von Religion.
Also das verstehe ich das richtig, dass es so in Leipzig vor 100 Jahren schon so eine richtige Esoterik-Szene gab?
Auf jeden Fall.
Wo kam die her? Wie ist das entstanden?
Also das war damals auch schon ein globales Netzwerk. Ich habe mich mit den Theosophen beschäftigt. Das waren die Vorgänger der Anthroposophen. Also Rudolf Steiner hat mal als Theosoph angefangen, bevor er dann seine Anthroposophie gegründet hat. Und das waren zunächst US-amerikanische und britische AkteurInnen, die dann aber ihre Ortsgesellschaften überall auf der Welt gegründet haben, sowohl in Asien, in Südasien als auch in Europa. Und dann haben sich hier, wie das halt in Deutschland so ist, ganz normale EVs gegründet, die sich mit diesem Schriftgut beschäftigt haben und versucht haben, Alternativen zum Christentum zu entwerfen und auch zu leben. Und oft war das dann interessanterweise kombiniert mit, ich möchte auch eine vegetarische Lebensweise haben, weil damit Tierschutz- und Tierethikfragen verbunden sind. Oder die gesagt haben, ich weigere mich zu impfen, weil meine Selbstheilungskräfte des Körpers das erledigen und sich dann naturheilkundlichen Themen zugewandt haben, die ja auch in Sachsen eine große Basis hatten. Und die haben sich dann hier zusammengetan, haben sich in vegetarischen Speisehäusern getroffen wöchentlich, haben Bibliotheken aufgebaut, haben Schriftgut geteilt, hatten Referenten, die Werbung gemacht haben. Also eine professionelle Öffentlichkeitsarbeit für die Zeit.
Es kommt einem wirklich sehr bekannt vor, alles.
Ja, ich war wirklich überrascht, wie professionell das organisiert war mit einem Versandhandel. Wenn man sich vegetarisch ernährt, braucht man ja Nussmühlen, um Nussmuse herzustellen, spezielle Töpfe, um auf eine gewisse Art zu kochen. Also auch das ganze Equipment, wenn man das jetzt mal auf so einer materiellen Ebene denkt, auch das ganze Equipment gab es und wurde auf innovative Wege entweder zugeschickt oder man ist in einen Laden gegangen und hat das gekauft. Das gab es hier alles.
Das ist wahrscheinlich im Nachhinein immer schwer zu bewerten, aber können Sie sagen, warum das so zum Beginn des 20. Jahrhunderts so geboomt ist?
Ich glaube, da kommen mehrere Dinge zusammen. Das sind große Prozesse wie Massendruckverfahren, die billig Schriftgut ermöglichen. Davon haben alle profitiert, die weltanschaulich tätig waren. Alphabetisierungsraten, Leute sind bereit und können lesen und lesen auch selbstständig und sind bereit, in Vereinen aktiv zu werden. Es gibt mehr Freizeit. Wie fülle ich meine Freizeit? Ich gehe in einen Verein. Das muss nicht ein esoterischer sein, aber auch diese Freizeit überhaupt zu haben, wenn man jetzt nicht gerade bildungsbürgerlich ist, sondern ein Arbeiterkind oder aus dem alten und neuen Mittelstand kommt, diese Freizeit für kulturelle Fragen zu nutzen. Das sind die Ermöglichungsbedingungen. Und dann kommen Dinge zusammen wie, ich hatte ja schon gesagt, die Theosophie war ein globales Netzwerk. Eine Kirchen- und Religionskritik geht einher mit Angeboten von Alternativen. Und Leute fangen an, sich damit auseinanderzusetzen. Und natürlich auch eine Menge Exotik. Oh, diese asiatischen Religionen und ihre heiligen Texte. Was haben die wohl an Weisheiten zu bieten? Und wenn das dann in deutscher Sprache und halbwegs günstig zur Verfügung stand, dann hat man in diesen vielen Verlagshäusern, die es hier in Leipzig gab, ein Eldorado gehabt. Wirklich, man muss wirklich sagen, Leipzig war mit seiner Verlagslandschaft ein Motor für diese kleinen und größeren weltanschaulichen Gruppen.
Auch da wieder die Frage, wie haben Sie das erforscht? Also sind Sie da durch historische Quellen gegangen oder wie geht
genau.
man davor?
Wichtig waren das Stadtarchiv und das Staatsarchiv hier in Leipzig. Da konnte man sich die Polizeiakten und die Vereinsakten anschauen, denn solche weltanschaulichen Gruppen wurden überwacht, damit das alles seine Ordnung hat und dass da nichts aus dem Ruder läuft. Da gibt es dann viele Protokolle von diesen Vorträgen, die gehalten haben, auch von den Mitgliedern. Oh, und ganz wichtig, das Leipziger Stadtadressbuch kann ich nur empfehlen, weil wenn man einmal die Namen hat und die Adressen, kann man im Stadtadressbuch die Berufe anschauen und dann weiß man, diese Menschen waren Lokomotivführer, Postbeamte, Volksschullehrer und dann weiß man ungefähr, um welchen sozialen Hintergrund die hatten. Und dann habe ich mich gefragt, was interessiert denn so einen Postbeamten, esoterisches Wissen? Die Leute hat das interessiert. Und da waren für mich so ganz viele Einsichten, die ich gewonnen habe, dass eben nicht nur Menschen mit gymnasialem Abschluss sich mit kulturellen Fragen und beschäftigen und mit Religion, sondern ich sag mal ganz einfache Leute mit Volksschulabschluss haben sich dafür interessiert. Und das andere war, die ganzen Zeitschriften, die herausgegeben haben, die liegen in der Deutschen Nationalbibliothek. Und die habe ich natürlich mir alle angeschaut. Und das Spannende an den Zeitschriften sind gar nicht die Artikel zum Lesen, sondern hinten die Annoncen, wo dann steht, theosophischer Mann sucht theosophische Frau. Wenn du dann noch Vegetarierin bist, umso besser. Also wie sozusagen da auch ein Heiratsmarkt mit dran hing. Oder bei denen, die ein höheres Einkommen hatten, die haben dann vegetarische Dienstmädchen gesucht. Weil wie soll man sich vegetarisch ernähren, wenn man nicht vegetarisch kocht. Also, ne? Also das musste man dann auch praktisch versuchen umzusetzen. Also sozialgeschichtlich ist das, was hinten in den Zeitschriften steht, eigentlich das Spannende gewesen. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht.
Sie haben ja besonders auch die Jahre 1900 und 1970 erforscht. Warum diese beiden Jahre?
Das war eine kleine Forschungsarbeit für eine Tagung, die ganz explizit die Alternativkultur um 1900 und dann diesen Boom der Alternativkultur in den 70er Jahren in der Bundesrepublik erforscht hat. Und ich habe versucht, aus der Esoterikgeschichte heraus mal zu schauen, was war um 1900 und was findet zum Beispiel bei den Yoga-Diskursen um 1970, 1980 statt, und habe das als Beitrag bei der Tagung eingebracht und eben festgestellt, wie viele Ähnlichkeiten das hat. Zum Beispiel, dass um 1900 bereits hochmobile Akteure, die eine Weile in den USA gelebt haben, dann zurückkommen nach Deutschland, hier ihre Vereine eröffnen, weltanschaulich aktiv werden, dass dieser Transfer über den Atlantik zum Beispiel etwas ist, was auch in den 70ern, 80ern da ist, wo sie, ja, ich glaube, in den 70er, 80ern wurden die Gurus genannt. Der Begriff ist nicht unproblematisch, aber ich sag jetzt mal, wo religiöse Akteure mit ihrer religiösen Botschaft hochmobil unterwegs sind in der Welt und neue Kreise und Zweige gründen. Und das war um 1900 nicht anders wie in den 70er, 80er, nur dass es dann eben ein Flugzeug gab und nicht ein Überseeschiff. Also der Verkehr wurde anders bewältigt. Oder dass Yoga um 1900 bereits einen virulenten Diskurs hatte und dann in den 70er, 80ern schon mehr, aber und vor allen Dingen auch praktischer, im Sinne praktischer als Körperübung, ne, wo man sagen kann, was zunächst eher wie eine Meditationspraxis ausgeübt wurde, verwandelt sich tendenziell in das, was wir heute als Hatha-Yoga bezeichnen, wo es um, ja, von außen betrachtet sieht es aus wie Gymnastik, ne? Stärker körperbetonte Praktiken, die als Yoga bezeichnet werden. Und dann stellt man fest, ja, was ist denn jetzt Yoga? Und dann muss man feststellen, Yoga ist das, was die Menschen draus machen und so nennen. Und das ist auch immer etwas, was immer so unbefriedigend ist, weil man dem nicht habhaft wird, aber weil man merkt, dieser Begriff Yoga wird an ganz verschiedene Praktiken angeheftet. Und diese Geschichte zu rekonstruieren, ist super spannend.
Gibt es da auch Erkenntnisse, die Sie aus Ihrer Forschung über die Vergangenheit in die Gegenwart mitnehmen?
Meine Erkenntnis ist, dass es ganz komplex und kompliziert ist, das zu untersuchen, weil man nicht nur irgendwie die Geschichte von damals bis heute und dann trägt sich das so weiter, sondern weil man auch in Rechnung tragen muss, dass es Überkreuzungen gibt und Verflechtungen und Einflüsse von drei verschiedenen Quellen. Und das ist als Historikerin ganz schwer zu erzählen beziehungsweise zu erforschen. Da muss sehr achtsam sein, dass man nicht selber anfängt, Geschichten zu erzählen davon, die dieser Komplexität nicht gerecht werden. Also das ist so ein bisschen das, gerade bei diesen Yoga-Fragen kompliziert, diese komplexe Geschichte in Anführungsstrichen korrekt zu rekonstruieren und da achtsam zu sein, welche Einflüsse da eine Rolle spielen, wie sich das entwickelt hat, wie diese Ideen über den Globus wandern, wie sie wieder angeeignet werden, was davon gehört zur deutschen Geschichte, was muss ich als US-amerikanischen Einfluss erzählen. Das ist nochmal so eine Wachsamkeit, die mich bei dieser Problematik ein bisschen beschäftigt hat.
Ja, wahrscheinlich auch so der Versuchung widerstehen, es zu vereinfachen.
Genau, aber auch nicht so kompliziert machen, dass es nicht mehr erzählbar ist, weil dann brauche ich es nicht machen. Ne? Es muss sozusagen ein Mittelmaß gefunden werden zwischen zu vereinfacht und zu kompliziert. Und dann liest es keiner, es hört keiner zu, ne? Dann braucht man es nicht machen.
Ihre Forschungsthemen sind ja sehr speziell, für viele wahrscheinlich auch weit weg vom Alltag. Bekommen Sie manchmal irgendwie überraschte Fragen, wenn Sie von Ihrer Forschung erzählen?
Ja, gerade wenn es um solche körperbetonten Sachen geht, wie, weil ich ja auch zum Fasten forsche, zum Extremfasten bei Katholikinnen, da hat natürlich jeder eine Meinung zu. Der Klassiker ist zu sagen, naja, da brauchen wir jetzt ja nicht drum rumreden, das sind ja alles Anorektikerinnen. Und dann sage ich so, nee, so einfach ist das nicht. Auch der Begriff Anorexie entsteht erst im 19. Jahrhundert und hat als Krankheit eine Geschichte, die mit dieser Religionsgeschichte verknüpft ist. Ich muss es komplizierter erzählen. Oder die Leute kommen und sagen, ja, ist ja ganz klar, das sind alles Betrügerinnen. Na, wie kann man nicht ohne Essen leben, weil wir dran gewöhnt sind, in Kalorien und in physiologischen Rahmen zu denken. Und das ist ja auch normal. Und da muss ich immer sagen, ja, aber als Historikerin decke ich keinen Betrug auf. Mich interessiert ja, warum die Leute denken, dass das möglich ist und warum das eine religiöse Bedeutung hat. Und da entstehen schon, gerade auch bei Tagungen oder so in Pausen oder auf dem Gang manchmal so Gespräche, wo ich merke, ja, das provoziert. Das sind Themen, die lösen massiv Irritationen aus. Und dann bin ich manchmal ganz ratlos, weil ich denke so, was habe ich mir denn da als Forschungsthema ausgesucht, wenn das die Leute so irritiert?
Denken Leute auch, dass sie selbst Anhängerinnen dieser Praktiken sind? Also, dass sie selbst an Wunderheilung glauben zum Beispiel?
Ich werde natürlich gefragt, ob ich selber katholisch bin. Und als ich noch zu Esoterik und Vegetarismus geforscht habe, wurde ich immer gefragt, sind Sie denn selber Vegetarierin? Weil oft der Zusammenhang gemacht wird zwischen dem Forschungsobjekt, das man hat, und der eigenen Biografie, dass es da irgendeinen Zusammenhang geben muss. Das wird dann noch komplexer. Ich habe eine Kollegin, die forscht zur Feuerbestattung und die hat jetzt viele Jahre dazu gearbeitet und die wurde dann immer gefragt, was sie denn für negative Erfahrungen oder welche Todesfälle sie in der Familie hatte, weil so eine junge Frau, die sich mit Feuerbestattung beschäftigt, dass es ein genuines Forschungsinteresse ist, der nicht auf die Biografie zurückzuführen ist, das ist dann manchmal für manche erklärungsbedürftig.
Ja, bei Religion setzt man wahrscheinlich direkt voraus, dass Leute irgendwie einen persönlichen Bezug haben müssen.
Im positiven wie im negativen Sinne. Entweder gehen Leute davon aus, dass man religionskritisch ist und sich damit beschäftigt, oder sie gehen davon aus, dass man aus dem gleichen religiösen Feld kommt und sich deswegen damit beschäftigt. Aber dass es auch ganz trocken ein Forschungsinteresse sein kann, ich sage jetzt bewusst trocken oder vielleicht so ein bisschen distanziert, und dass man distanziert, aber leidenschaftlich zu einem Thema forscht, das ist manchmal erklärungsbedürftig.
Ist das auch der Unterschied zwischen Religionswissenschaft und Theologie?
Ja und nein. Also die Theologie ist ja auch ein Fach, das ganz verschiedene Ansätze hat. Naja, wenn Sie jetzt hier sich mit einem Kirchenhistoriker unterhalten würden, dann würde der so arbeiten, wie ich arbeite. Wenn Sie sich aber mit jemandem unterhalten würden, der andere Themen behandelt, dogmatische Themen, dann würden Sie andere Antworten bekommen. Aber ja, innerhalb der Geschichte unseres Fachs ist es schon so, dass die Grenze zur Theologie stärker gewahrt wird. Also die wird auch immer festgestellt, weil wir, egal ob wir uns mit Christentum oder Buddhismus oder mit Esoterik beschäftigen, immer eine Außenperspektive auf diese Religionen werfen. Wir wollen sie nicht kritisieren, außer historisch kritisch, was Historikerinnen tun. Wir wollen sie auch nicht sympathisieren mit ihnen, sondern wir wollen sozusagen möglichst neutral, möglichst objektiv, aber eben auch die Komplexität der Geschichten wahrend Religionen erforschen. Und das machen wir als soziologische Perspektive, als historische, oder manche Kolleginnen arbeiten ethnologisch.
Können Sie sagen, wen zieht das üblicherweise an? Also wie sehen so typischerweise Studierende der Religionswissenschaften aus?
Das ist eine bunte Mischung. Es ist sicherlich nochmal ein Unterschied, ob wir als Fach im Ruhrgebiet oder in Berlin vertreten sind als in Leipzig. Wenn Sie jetzt in größeren Metropolen sind, die kulturell diverser sind, dann haben Sie zum Beispiel auch viele muslimische Studierende, die praktizierende Muslime sind. Das haben wir hier in der Leipziger Religionswissenschaft eher selten. Wir haben säkulare Personen, Menschen, die sicherlich einen protestantischen oder katholischen Hintergrund haben. Wenn wir die Leute fragen, warum Religionswissenschaft, dann antworten die ganz unterschiedlich. Es gibt Leute, die sagen, mich hat das Thema Religion und Politik gefasst. Das war vor allen Dingen so seit 2015 bei der intensiven Auseinandersetzung mit den Flüchtlingsströmen und religiöser Diversität, die in den Städten plötzlich sichtbar war, und die Kontroversen, die in der Öffentlichkeit entstanden sind, dass Studierende kamen und gesagt haben, ich möchte verstehen, wie Religion in der Öffentlichkeit verhandelt wird. Das ist zum Beispiel eine Motivation. Oder Menschen, die sagen, ich bin zwar religiös erzogen, aber ich möchte jetzt auch verstehen, wie das denn eigentlich ist mit der religiösen Sozialisation und wie sich das verändert und wie das mit den anderen Religionen ist und wie diese Vielfalt entstanden ist. Es gibt allerdings auch Leute, die bringen, wenn man so will, eine aktive Spiritualität mit und die werden dann bei uns eher enttäuscht, weil wir eben diesen trockenen Außenblick werfen. Wir bedienen diese Binnenperspektive nicht im Sinne von, dass wir etwas bestätigen. Ganz oft sind das Personen, die vielleicht ein romantisiertes Bild vom Buddhismus haben, weil hier auch Buddhismus als Thema angeboten wird und dann feststellen, dass diese Außenperspektive oft den Buddhismus sie nicht abholt in ihrer Innenperspektive, die sie vielleicht schon mitbringen, weil sie sich für Buddhismus oder Meditation interessieren. Das ist dann oft ein Enttäuschungserlebnis.
Dann ist Religionswissenschaft wahrscheinlich nicht die richtige Wahl.
Nein. Ja, ich glaube, diese Trockenheit, mit der wir dieses Thema behandeln, stößt diese Personen dann eher ab, während andere, die vielleicht mit so einer Binnenperspektive rangehen, sich nach einer Weile sagen, ich habe schätzen gelernt, diese Außenperspektive, die switchen dann hin und her und sagen, in meinem Privatleben bin ich das. Ich finde es aber toll, dass ich als Studierende der Religionswissenschaft mir auch diese Außenperspektive aneigne. Die managen es wunderbar. Das kommt so ein bisschen darauf an.
Also eine sehr diverse Studierendeschaft.
Auf jeden Fall.
Sie haben ja jetzt im Gespräch schon häufiger sehr passioniert über Ihre Forschungsthemen gesprochen. Zum Abschluss vielleicht, gibt es noch ein Thema, das Sie gerne mal erforschen würden, in wenigen Worten?
Ich habe mich immer gefragt, in den 90er Jahren sind sehr viele Menschen aus Polen in einem sehr katholischen Land, in das sehr katholische Land Irland eingewandert. Und ich frage mich, jetzt sind die da seit 30 Jahren, haben Kinder bekommen, haben einen polnischen Katholizismus mitgebracht und dort ist aber auch ein irischer Katholizismus. Die haben alle eigene Profile. Wie handeln das lokale Gemeinden miteinander aus? Wie irisches und polnisches Katholischsein zusammengeht in einer Gemeinde? Switcht das dann hin ins Irische? Ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen. Wie wird dieser Sprachunterschied ausgehandelt? Wie handelt man verschiedene Arten des Katholischsein miteinander aus? Und das wäre mal keine historische Forschung, wie ich sie sonst mache, sondern das wäre etwas, das müsste ich ethnologisch erforschen.
Es klingt auch wieder nach einem sehr speziellen Forschungsthema, aber sehr interessant und in der Hinsicht vielleicht ein kleiner Vorgeschmack darauf, was bei Bernadette Bigalke noch kommen könnte in der Forschungsbiografie. Ich habe mit ihr über das Fach Religionswissenschaft gesprochen. Ich habe sehr viel gelernt. Ich fand vor allem ihren Blick über auf die Esoterik-Szene in Leipzig zu Beginn des 20. Jahrhunderts fand ich sehr interessant und auch was Sie zur ganzen Kultur rund um die Wunderheilung sagen konnten. Also vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gern, vielen Dank.
Falls euch die Folge auch gefallen hat, dann könnt ihr uns das gerne wissen lassen. Lob, Kritik, Anmerkungen oder auch Tipps für kommende Folgen könnt ihr uns gerne per Instagram oder per Mail an kaffee@uni-leipzig.de zukommen lassen. Ihr könnt auch gerne mal in unsere anderen Folgen reinhören. Die gibt es auf Spotify, auf YouTube und auf der Webseite der Universität. Und falls sie euch gefallen, dann lasst uns das doch gerne mit einem Gefällt mir wissen. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr für die nächste Folge wieder einschaltet. Macht's gut, bis dann.
Kaffee mit Wissenschaftsthemen frisch aufgebrüht.